Herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Gemeinschaft Fulda. Diesmal mit dem Thema Sturm und Wind, wie wir die kommenden Stürme überstehen können. Mit Gofi Müller.
Ja, vielen Dank. Das war eine gute Hinleitung. Ich setze da einfach mal jetzt an mit dem, was ich hier habe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dir ganz ähnlich geht wie mir. Und das klang eben bei dir auch schon an, Jan. Wenn wir die Nachrichten lesen, wenn wir über die Zukunft nachdenken, fühlt sich das manchmal so an, als würde sich ein Sturm zusammenbrauen am Horizont, von dem keiner weiß, wie heftig er wird. Am Wochenende hatten wir da mal wieder das ja, wann war das? Freitag, ne, glaube ich, wo so wieder so ein Unwetter auf uns zukam. Es hat mehr so Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und aber doch auch Teile von Hessen getroffen. Wie war das in Fulda? Nicht ganz so heftig wahrscheinlich, glaube ich, oder? Rhein-Main-Gebiet war. Vogelsberg, habe ich gehört, war heftig getroffen. Genau. Aber ich stand auch so am Fenster und sah so diese Wolkenwand so näher kommen und habe auch darüber nachgedacht, muss ich Fernseher und Internetrouter gleich ausmachen oder geht es gerade noch so ein bisschen, ne? So, und dann sieht man so die Blitzeinschläge näher kommen und ja, so fühlt es sich ja manchmal auch an, wenn wir die Nachrichten lesen oder hören oder gucken. Irgendwas kommt da und niemand weiß so richtig, wie heftig wird das eigentlich und was wird das für uns konkret bedeuten. Ich weiß nicht genau, ob du zu Leuten gehörst, die dann eher ja, sich Sorgen machen oder wütend werden. Man kann ja auch wütend werden, wenn man denkt, irgendwie machen wir viel zu wenig, um dem zu begegnen. Man müsste viel mehr machen. Und das, was alle machen, ist sowieso falsch. Oder man kann es auch ausblenden, man kann versuchen, sich auf seine Angelegenheiten zu konzentrieren, weil man das Gefühl hat, ich kann eh nichts machen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann ein bisschen vielleicht helfen, die Umwelt zu schonen, vielleicht ein bisschen mich gesellschaftlich engagieren irgendwie. Aber was bringt das schon? Könnte man denken, ne? Was soll man schon tun, wenn man es nicht nur mit einer Krise zu tun hat, sondern gleich mit mehreren, so wie es aussieht? Und jede einzelne Krise macht den Anschein, als könnte die uns schon alleine in Gefahr bringen. Das, was wir kennen, so wie wir leben, das, was wir vom Leben uns eigentlich erhoffen. In den Evangelien, eigentlich durch die ganze Bibel hindurch, aber eben auch ganz besonders in den Evangelien, da gibt es Worte, die in krisenhaften Zeiten gesagt worden sind, für krisenhafte Zeiten. Und ich denke jetzt ganz besonders an eine Rede, die wir als Bergpredigt kennen. So steht das zumindest im Matthäus-Evangelium, dass die Rede so genannt wird. Eine Rede, die Jesus gehalten haben soll. Es ist nicht ganz klar, ob er das wirklich alles am Stück gesagt hat oder ob das Sammlungen sind von Dingen, die er gesagt hat und die dann eben so als eine Rede veröffentlicht worden sind. Die heißen auch unterschiedlich. In den Evangelien von Matthäus und von Lukas tauchen sie auf. Bei Lukas ist das eine Feldpredigt, bei Matthäus heißt das Bergpredigt. Aber ich rede jetzt von der sogenannten Bergpredigt bei Matthäus und das ist auf jeden Fall jetzt, so wie wir sie vorfinden in der Bibel, ein zusammenhängender Text. Diese Worte sind manchmal wunderschön, manchmal sind sie super tröstlich, manchmal sehr herausfordernd, manchmal eine echte Zumutung, so sehr, dass man sich fragt, wie kann überhaupt irgendjemand sowas sagen? Also Wie kommt jemand dazu, das jemandem zuzumuten, so etwas? Deshalb gibt es auch nicht wenige Leute, die behaupten, dass diese Rede mehr so eine Form von Utopie entwirft. Also die ist nicht so gemeint, sagt man. Das ist nicht so gemeint, dass man sich daran wirklich halten soll. Das geht nämlich in Wirklichkeit überhaupt nicht. Sondern da wird eine mögliche Welt beschrieben. Da wird beschrieben, wie eine ideale Welt wäre. Wenn sich alle Menschen so verhalten würden, dann wäre das eine tolle Welt. Aber in Wirklichkeit, sagen ganz viele Leute, geht das gar nicht. Ich verstehe das anders. Ich glaube, dass diese Worte tatsächlich an uns gerichtet worden sind, in der Erwartung, dass wir versuchen, uns daran zu halten. Ich glaube auch nicht, dass es nur eine Utopie beschreibt oder dass es möglicherweise sogar eine Flucht vor der Wirklichkeit wäre, sondern ich glaube, dass diese Worte einen Weg beschreiben, wie wir diese Wirklichkeit und die Krisen, die darin enthalten sind, überstehen können. Das ist also eine ganz hoffnungsvolle Rede, glaube ich. Ich habe mal den Versuch gemacht und mir die Bergpredigt als ein Kunstwerk vorgestellt. Das kann man nämlich. Es ist eine Komposition. Ja, die hat einen sehr klaren Aufbau und die hat einen ganz bewussten Aufbau. So wie die Dinge sich aneinander reihen, die Worte, die da aufgeschrieben sind. Das ist ein ganz bewusster Ablauf. Man kann sagen, das ist ein literarisches Kunstwerk, eine Komposition. Lass uns mal sagen, das ist eine Symphonie. Ja, wir sind jetzt, weiß nicht, ob ihr klassische Fans jetzt hier sind, so, keine Ahnung. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der dauernd klassische Musik hört, aber ich weiß von Symphonien, dass die einen ganz konkreten Aufbau haben. Die beginnen mit einer Ouvertüre. Und die Ouvertüre von dieser Symphonie, die ist wunderschön. Die geht so, hat man schon mal gehört. Selig sind die geistig Armen, selig sind die Trauernden. Ne? Wunderschöne Worte, dann folgt ein wahnsinnig toller Aufbau, dann tauchen so einzelne Hits drinne auf, hat man schon mal gehört. Vater unser, der du bist im Himmel, Teil dieser Symphonie. Also wir kennen das meistens immer so als klein, also kennt man ja auch so von größeren klassischen Stücken, manchmal spielen die im Radio, das sind also die bekanntesten Stellen, ne? Aus diesen so, ah ja genau, oder die tauchen so in der Werbung auf, hat man manchmal auch so, ne? Aber man kann ja sich auch mal den Spaß machen, das mal am Stück zu hören. Und dann findet man zum Beispiel raus, dass dieser Schlager Vater unser, der du bist im Himmel, eigentlich ein Teil der Bergpredigt ist, also Teil einer großen Symphonie. Das ist ganz interessant. Und da spielt das natürlich auch eine bestimmte Rolle in dieser Symphonie. Dann gibt es Sprichwörter, hat man auch schon mal gehört. Werft eure Perlen nicht vor die Säue, taucht in der Bergpredigt auf. Also Jesus hat richtig Hits geschrieben, ne? Kann man, aber auch Polemiken tauchen da drin auf. Wenn dein rechter Arm dich zur Sünde verführt, so hack ihn ab. Ich weiß nicht, ob irgendjemand, doch, es hat in der Kirchengeschichte Leute gegeben, die haben das wortwörtlich genommen. Origenes hat sein Geschlecht abgeschnitten. Hat gesagt, steht da ja, verführt mich immer. Ich würde es nicht wörtlich nehmen. Ich würde sagen, das ist mir so ein sehr starkes Bild, ne? Eine Provokation, so verstehe ich das. Und ganz am Ende kommt es zum Schlussakkord. Das ist der Abschluss dieser Symphonie. Und das ist wieder so ein Hit, den viele von uns, die wir christlich aufgewachsen sind, ich weiß gar nicht, auf wen das zutrifft, auf dich schon mal nicht, Anja. Aber ihr beiden weiß ich nicht genau. Und liebe ZuhörerInnen da draußen, die ihr das gerade hört, ihr ja vielleicht auch. Dann, wenn ihr christlich aufgewachsen seid, kennt ihr diese Stelle als eine Geschichte, die man Kindern erzählt. Es ist aber in Wirklichkeit keine alleinstehende Geschichte, die man Kindern erzählt, sondern es ist der Schlussakkord einer gewaltigen Rede. Und den habe ich euch vorbereitet als so eine Art Klangcollage. Wie so ein kleines Hörspiel. Und das hören wir uns jetzt mal an. Das ist nämlich der Bibeltext für die heutige Predigt.
Jeder nun, der diese meine Worte hört,
jeder, der diese meine Worte hört,
wer diese meine Rede hört
und sie tut
und tut sie
und danach handelt,
den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen.
Ist wie ein kluger Mann,
der sein Haus auf den Felsen baute.
Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen
und die Winde wehten
und stießen an das Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein.
Der gleicht einem törichten
Mann. Ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Und als ein Wolkenbruch kam und der Platzregen fiel herab und die Wassermassen heranfluteten, als die Ströme kamen und an dem Haus rüttelten
und die Winde wehten,
die Wasser kamen
und stießen an
die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß.
Wenn wir sehr gründlich, oder geht's gerade wieder weiter, dass so meine Rede hört. wenn wir gründlich durch protestantisierte Christen sind, also wenn wir meistens uns im evangelischen Bereich der Christenheit aufgehalten haben und mit dieser Geschichte vertraut gemacht worden sind, dann ist es ganz leicht, diese Worte zu hören und dann zu hören, wenn jemand diese meine Worte hört und daran glaubt. Ist total naheliegend für uns, das zu hören. Oder jeder fest darauf vertraut, dass ich die Wahrheit sage. Der ist mit einem klugen Mann zu vergleichen. Komischerweise habe ich das als Kind immer so in Erinnerung gehabt. Aber wenn man das sich einfach nochmal anschaut, was da steht, dann entdeckt man, dass da steht, jeder, der meine Worte hört und sie tut. Es geht also ums Handeln. Es geht um die Anwendung der Worte. Nicht so sehr darauf, dass man denkt, dass diese Worte die Wahrheit beschreiben oder dass Jesus der Sohn Gottes ist oder keine Ahnung, sondern die Herausforderung ist, jeder, der meine Worte hört und sie tut. Der ist schlau. Welche Worte? Das sind natürlich die, die dieser kleinen Geschichte vorausgegangen sind. Nämlich die ganze Bergpredigt. Also alles, was die Bergpredigt so beschreibt, das sollen wir tun. Denn das ist ja hier der Schlussakkord dieser Symphonie. Das ist das Ausrufezeichen. Ohne die ganzen Worte vorher ist diese Passage unvollständig. Die kann eigentlich gar nicht für sich alleine stehen. Okay, wow, dann ist das komplizierter, als wir das vielleicht vorher gedacht hätten. Also nur mal kurz rekapitulieren. Wer den Partner eines anderen auch nur in Gedanken begehrt, hat bereits die Ehe gebrochen. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Oder jetzt mal so im übertragenen Sinn, wenn jemand dein Autoradio haben will, gib ihm gleich das ganze Auto. In Wirklichkeit steht da, wenn jemand deinen Mantel klauen will, gib ihm gleich den Rock, den du anhast, also die Klamotten. Wenn du spendest, gib reichlich, vergiss es sofort wieder. Also, kriegt das irgendjemand hin? Ich würde sagen, ich krieg's nicht hin. Da lege ich mich fest. Ich nicht immer. Immer wieder mal ja. Einzelne Dinge, ja. Es ist vorgekommen, dass ich es hinbekommen habe. Aber immer, nein. Also zu wem spricht Jesus in dieser konkreten Situation? Er spricht eine Gemeinschaft an. Er spricht sie immer wieder als ihr an. Okay, das sind dann wahrscheinlich die Zuhörer. Ne, die Leute, die ihm zuhören. Es gibt auch Stellen, in denen er ins Du wechselt. Aber das angesprochene Du, das ist immer Teil von dieser Gemeinschaft, zu der er spricht. Und diese Leute nennen sich Israel. Sie verstehen sich als das Volk Gottes. Sie sagen, wir sind Gottes Kinder. Untereinander sind die sich überhaupt nicht grün, im Gegenteil. Da gibt es Parteien, die hart gegeneinander kämpfen. Aber trotzdem, unterm Strich, verstehen sie sich dennoch als Gemeinschaft, als eine herausgehobene Gruppe unter den Nationen. Und dann gibt es da noch etwas, das sie auszeichnet, nämlich sie gehen davon aus, dass Gott Teil dieser Gemeinschaft ist. Das ist ihr Selbstverständnis. Gott ist in allem anwesend. Gott ist die Atmosphäre sozusagen, in der diese Gemeinschaft lebt. Das ist ein ganz schön krasser Gemeinschaftsbegriff, den die haben, aber das, so ist das. Und eigentlich ist nicht ganz so weit entfernt von dem, wie wir manchmal so Kirche denken oder Gemeinde denken. Ist ganz ähnlich, ne? Das haben wir ja auch daher. Aber wir müssen schon zugeben, dass Jesus in diesem Moment gerade, wo diese Rede passiert, Israel vor Augen hat. Die Kirche gibt es ja noch gar nicht. Okay. Alles, was in der Gemeinschaft passiert, betrifft immer auch Gott. Alles, was zwischen dem einzelnen Menschen und Gott passiert, betrifft immer auch die Gemeinschaft. Das ist ein Verbund. Und ich glaube, dass Jesus darauf anspielt, wenn er zum Beispiel sagt, bittet und es wird euch gegeben werden. Kennt ihr auch. Sucht und ihr werdet finden. Meine Vermutung ist, so verstehe ich diese Worte zumindest, er denkt bestimmt auch ans Beten. Aber nicht nur. Ich glaube, er meint auch, bittet einander, wendet euch einander zu und dann werdet ihr erfahren, dass euch geholfen wird. So wie Gott euch auch helfen wird. Das ist nämlich gleichzeitig. Also diese horizontale untereinander und diese vertikale Gott-Mensch, das ist immer gleichzeitig. Alle diese Worte betreffen sozusagen das gesamte Koordinatensystem. Und derjenige, der hier spricht, dass Jesus aus Nazareth, Jude des ersten Jahrhunderts, ist ja selber auch Teil dieser Gemeinschaft. Er spricht also seine eigene Community an mit dieser Rede. Er ist ein gläubiger, praktizierender Jude. Und wenn man seine eigene Community anspricht, dann kann man sich auch das Recht herausnehmen, seine eigene Community zu kritisieren. Wenn man nur andere Gemeinschaften kritisiert, das ist easy, ne? Ist leicht, aber die eigene Community zu kritisieren, ist ein bisschen schwerer. Und ich finde, wenn man Teil dieser Community ist, hat man auch das Recht dazu. Er nimmt sich dieses Recht jedenfalls heraus. Er nimmt sich heraus, das Selbstverständnis dieser Community herauszufordern. Dieses Selbstverständnis, dass sie eine ganz besondere göttliche Gemeinschaft sind. Das fordert er heraus. Zum Beispiel, wenn er in seiner langen Rede sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt und die Schwestern natürlich auch, was tut ihr dann Besonderes? Tun nicht die von den anderen Nationen genau dasselbe? Also, wenn ihr eine besondere Gemeinschaft sein wollt, dann beweist das durch euer Tun. Er sagt, ich kann es nicht erkennen, dass ihr eine besondere Gemeinschaft seid. Beweist es. Handelt entsprechend. Das, was ihr im Moment macht, machen alle. Wenn du das so auf dich wirken lässt, diese Rede, als einzelner Mensch, vielleicht machst du dir nochmal die Mühe, liest es durch, Matthäus Kapitel 5 bis 7, und das prasselt so auf dich ein, dann denkst du, ja, keine Ahnung, also wie soll das gehen? Ich bin damit ja vollkommen überfordert. Ich kann das nicht als Einzelner alles einhalten. Das geht nicht. Und das stimmt. Das kann ein einzelner Mensch auch nicht, aber als Gemeinschaft sieht das schon anders aus. Eine Gemeinschaft kann das nämlich doch. In einer Gemeinschaft gibt es immer wieder solche, die das können und andere, die daran scheitern, und zwar immer gleichzeitig. Die einen können es, die anderen nicht. An unterschiedlichen Punkten. Es gibt Leute, die scheitern an der einen Stelle, während die anderen es schaffen, und dann die eben gerade noch gescheitert sind, sind plötzlich in der anderen Sache total gut oder kriegen es hin, und die anderen scheitern. Und denen, die das hinbekommen, gerade mal situativ, zu denen sagt Jesus, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn das Maß, das ihr an andere anlegt, das wird man auch euch anlegen. Und dann seht ihr halt gar nicht mehr so gut aus, weil das nächste Mal seid ihr diejenigen, die scheitern. Das sind alles Worte aus der Bergpredigt, das ist irgendwie auch ganz cool. Das sind lauter Worte, die wir kennen, ne? So als einzelne Zitate, so Reader's Digest, keine Ahnung, irgendwie so ein bisschen kann man sich an die Wand hängen oder so. Aber das sind alle Teile dieses einen Textes, dieser einen Rede. Das ist total interessant, wie das miteinander spielt und was das für eine Dynamik aufbaut. Den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, sagt Jesus. Ich habe mir gedacht, ein Haus ist normalerweise, wenn man nicht gerade superreich ist und nicht weiß, wohin mit seinem Geld, dann ist ein Haus normalerweise ein Gebäude für mehrere Menschen. Also zum Beispiel für eine Familie oder für eine Community, vielleicht ein Bauernhof, dann gehören die Tiere ja irgendwie auch zur Gemeinschaft dazu. Ja? Also Häuser sind eigentlich, mehrere Familien eigentlich, für mehrere Menschen gedacht. Und was Jesus in der Bergpredigt beschreibt, das sind gemeinschaftsstiftende Handlungen. Wenn immer du eine dieser Dinge tust, dann stiftest du zwangsläufig Gemeinschaft. Du stellst Gemeinschaft her. Die Aussage ist, welche Gemeinschaft sich diese Dinge vornimmt zu tun, die kann Stürme überstehen. Diese Gemeinschaft ist so fest, die ist so gefestigt durch diese Art zu leben, dass sie in der Lage sein wird, den kommenden Stürmen zu trotzen. Nämlich, wenn wir scheitern, dann tragen uns andere mit. Und wir tragen sie mit, wenn sie scheitern. Jesus war ja kein Hippie, der hatte ja eine ganz scharfe, klare Sicht auf das, was da sich am Horizont bereits zusammenbraute. Und das kann man an verschiedenen Stellen in den Evangelien immer wieder lesen, wie er schon auch irgendwie eine apokalyptische Sicht auf die Dinge hatte. Der wusste, dass sich etwas zusammenbraut. Es gibt die Erzählung, dass er zum Beispiel auf einem Berg steht und auf Jerusalem herabschaut und weint, weil es ihn einfach überkommt, weil er die Tränen nicht zurückhalten kann, weil er weiß, was auf diese Stadt zukommt. Er weiß, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, und das ist im wortwörtlichen Sinne gemeint. Er hat das Ende einer Ära vorhergesehen. Er hat den Tod vieler Menschen vorhergesehen, und das hat ihn eben nicht kalt gelassen. Er hat über diese Dinge geredet. Jesus hat viele Gerichtsworte, nennt man die so im christlichen Deutsch. Das sind immer Worte oder Aussagen, die sich auf etwas beziehen, auf etwas Katastrophales, was auf die Menschen zukommt. Und er hat das vollkommen klar gesehen, dass es passieren wird. Wenn so jemand von Sturm redet, glaube ich, erzählt er keine Kindergeschichte. Wir können natürlich diese Geschichte mit dem Mann, dem Haus und so, das kann man auch individuell verstehen, und das ist vollkommen in Ordnung. Und du kannst sagen, ich habe meinen ganz persönlichen Sturm durchzustehen, meine Ehe ist auseinandergegangen, ich habe eine Krankheit, da muss ich gerade durch. Das sind auch Stürme, den Verlust der Arbeit meinetwegen, es geht, dass wir das dann eben auch so verstehen, dass wir sagen, ich versuche mich an diese Worte zu halten, ich glaube, die tragen mich durch diesen Sturm durch. Ich würde sagen, ja, das stimmt, das ist eine richtige Aussage, das darfst du wirklich glauben, das ist okay. Aber ich glaube, Jesus redet hier gerade über etwas Größeres. Ich glaube, er redet über eine Gemeinschaft, und ich glaube, er redet über apokalyptische Ereignisse, große Sachen. die auf uns zukommen. Und das passt ja nun mal wirklich gut in unsere Zeit. Und das Schöne ist, das ist nicht einfach nur eine Drohung, haltet euch fest, da kommt was ganz Schlimmes, sondern diese Worte sollen Hoffnung machen. Die sollen einen Weg zeigen. So könnt ihr das durchstehen, was auf euch zukommt. Es gibt einen Weg, wie ihr diese kommenden Stürme überstehen werdet. Und zwar als Gemeinschaft. Nicht als Individuum, sondern als Gemeinschaft. Und das schafft ihr, indem ihr genau das Gegenteil tut von dem, was euch Intuition und Erfahrung raten. Genau das Gegenteil. Geht den schmalen Weg, der zum Leben führt. Ich glaube, das Bild mit dem schmalen Weg und dem breiten Pfad kommt auch in der Bergpredigt vor. Es ist vollkommen verrückt. Und da denken wir natürlich, okay, dann gehe ich nächste Woche lieber nicht in den Puff, ne? Ich gehe den schmalen Weg. Ich gehe jetzt nicht zu. Gibt's doch diese Bilder. Ich weiß nicht, ob ihr damit auch aufgewachsen seid. Wir hatten dieses Bild bei uns an so einem Schrank. Da gab's den schmalen Pfad und der ging so in einen schlimmen Berg hoch. Und manchmal da konnte man sich irgendwo an einer Ecke knien und beten. Und der breite Pfad, der ging vorbei an Kirmes und dann Puff und Kneipe und all den schlimmen Dingen des Lebens. Ne? Und dann wusstest du, okay. Ich gehe mal lieber den schmalen Pfad, habe ich so als 14-Jähriger gedacht. Nächste Woche gehe ich nicht zu den Prostituierten. Ich denke, ich gehe lieber beten. Natürlich nicht, nein. Sondern der schmale Weg, ne? Der schmale Weg ist der Weg, der gegen Erfahrung und Intuition spricht. Sich eben nicht abzuschotten, keine Wagenburg zu bauen, nicht auf die anderen mit dem Finger zu zeigen, sondern sich mit denen zu vereinen, die nicht unserer Meinung sind, die Fremden willkommen heißen, den Feinden die Hand reichen, nicht richten, nicht urteilen über andere, sondern die Armen, die Schwachen höher achten als sich selbst, sind Dinge, die gegen unsere Intuition, das ist der schmale Weg und eben nicht der breite. Der breite Weg, das ist der, den die AfD geht. Also um es mal ganz offen zu sagen. Das ist der AfD ist der breite Weg. Ne? Kann man ja auch ruhig mal im Podcast sagen. So und nur so werdet ihr die kommenden Krisen überstehen. Das ist die Aussage von Jesus. Jetzt ist die Frage, warum kann man glauben, warum sollte man glauben, warum glauben wir, dass dieser Weg erfolgreich sein kann? Warum der funktionieren kann? Alle anderen sagen, das ist zum Scheitern verurteilt. Warum glauben wir, dass er zum Erfolg führt? Wir glauben ja, dass Jesus diese Rede tatsächlich gelebt hat. Wir glauben ja, dass er das personifiziert hat. Wenn du sein Leben auf dieser Erde, so wie die Evangelien das beschreiben, wenn du das im Detail mal verfolgst, erkennst du, dass alles das, was er hier sagt und beschreibt, tatsächlich bis ins Letzte, bis hin zur körperlichen Unversehrtheit oder eben dann doch Versehrtheit, dass er das praktiziert hat. Das ist schon interessant. Und okay, wir sagen also, er hat so gelebt, er hat das gelebt und er ist für diese Art zu leben getötet worden. Das war der eigentliche Grund, warum man ihn getötet hat. Weil das halt gegen alles gesprochen hat, was man normalerweise Common Sense-mäßig sagen würde, dass es funktioniert. Und der entscheidende Punkt ist eben dann beim christlichen Glauben, dass er auch wieder auferstanden ist. Ostern. Ostern ist das Argument, was wir anführen, warum wir sagen, das geht wirklich. Wäre Jesus im Grab geblieben, müsste man sagen, war ein guter Versuch. Ehrenhaft. Wow. Echt ein Vorbild, aber halt zum Scheitern verurteilt, leider. Ostern ist das Argument, das Christen anführen, um zu sagen, das geht wirklich. Man kommt da durch und hinterher sogar besser wieder raus als vorher. Das ist erfolgsversprechend. Die Auferstehung ist der Grund, warum wir das glauben. Weil das bedeutet, wenn diese Auferstehung wirklich passiert ist, dass diese Art zu leben sich durchsetzt. Dass diese Art zu leben größer ist als Hass und Zerstörung. Das muss man nicht glauben. Man kann jeden Menschen verstehen, der das nicht glauben kann oder will. Weil es ist wirklich eine große Aussage. Aber wenn du wissen willst, was den christlichen Glauben von anderen Religionen unterscheidet, dann ist das der Punkt. Weil die goldene Regel, tu nur das anderen oder behandle andere nur so, wie du selbst behandelt werden willst, das ist die goldene Regel, die gibt es in verschiedenen Religionen. Die gibt es auch im Zoroastrismus. Oh, scheiße, das wird alles aufgenommen hier. Zarathustra, die Religion von Zarathustra, wie heißt denn das? Das gibt es in verschiedenen Religionen. Das ist kein unique selling point von Jesus. Das ist eine gute Regel. Die ist super. Es ist fantastisch, dass die auch in anderen Religionen vorkommt. Aber das ist nicht das, was das Christentum so besonders macht und abhebt gegenüber anderen Religionen. Das ist die Auferstehung. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Da unterscheidet sich der christliche Glaube von anderen Glauben. Glaubensreligionen. Muss man nicht glauben, kann man aber. Wir tun's. Also zum Abschluss das Wichtigste in zwei Sätzen. Der Glaube an Jesus hat mehr zu bieten als nur eine Hoffnung auf das Jenseits. Er hat auch eine Hoffnung für das Diesseits zu bieten. Und das, was Jesus gelehrt hat, das ist eine Hilfestellung und eine Hoffnung für das Hier und Jetzt. Das, was Jesus gelehrt hat, sagt nämlich, ja, es kommen Stürme, aber wir können sie überstehen. Und das ist eine gute Nachricht, finde ich. Und jetzt könnten wir uns vielleicht nochmal diesen Text anhören, Sammy, und dann können wir über diese Fragen sprechen, die ich mitgebracht habe.
Jeder, der diese meine Worte hört, wer diese meine Rede hört und sie tut
und tut sie
und danach handelt, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen.
Ist wie ein kluger Mann,
der sein Haus auf den Felsen baute.
Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen
und die Winde wehten
und die Winde wehten
und
stießen an das Haus
und es fiel
nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein.
Der gleicht einem törichten
Mann. Ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute. Und als ein Wolkenbruch kam und der Platzregen fiel herab und die Wassermassen heranfluteten, als die Ströme kamen und an dem Haus rüttelten
und die Winde wehten und
die Wasser kamen
und stießen
an
die Winde
Haus.
Wehten und stießen an das Haus,
da fiel es ein und sein Fall war groß.
Schön, dass du bis hierher dran geblieben bist. Falls du uns unterstützen möchtest oder einfach mehr über unsere Arbeit erfahren willst, schau gerne auf eg-fulda.de vorbei. Bis bald.